BR24 Medien.
Willkommen zu BR24 Medien. Ich bin Linus Lühring und das Thema heute: Antiziganismus in den Medien, also Rassismus gegenüber Sinti und Roma. Wie groß dieses Problem der Diskriminierung und des Rassismus ist, das hat vor kurzem der Antiziganismusbeauftragte der Bundesregierung, Mehmet Daimergüler, im BR-Interview erklärt.
Diese Normalität, in Anführungsstrichen, mit der sich dieser Rassismus durch alle Gesellschaftsschichten zieht. Und das andere, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Befund, dass eben auch staatliche Organe, ja, von der Polizei bis zu Sozialbehörden, eben auch antiziganistisch und rassistisch handeln und das mit einer verblüffenden Selbstverständlichkeit.
Und da könnte es eine Verbindung geben zu Medienberichten über Sinti und Roma. Ein Beispiel: dieser Fernsehbeitrag, den der SWR vor einigen Jahren über die damalige deutsche Weinkönigin gesendet hat.
Angelina Vogt kommt aus einer Familie, in der Zusammenhalt und Herzlichkeit einen großen Stellenwert haben. Sie ist in Baden-Württemberg geboren. Ihr Vater ein Deutscher, ihre Mutter eine Sinti. Obwohl beide Eltern aus der Gegend kommen, wurde sie als Kind wegen ihrer Herkunft mütterlicherseits ausgegrenzt.
Grundsätzlich ist das, was hier berichtet wird, sehr wohlwollend und positiv. Trotzdem ist der Sprecherinnentext problematisch. Wir lösen später auf, worum es da geht. BR24 Medien, also über den noch immer verbreiteten Antiziganismus in der deutschen Medienlandschaft. Wir klären, welche diskriminierenden Darstellungen verbreitet werden, wie die entstehen, und wir sprechen auch über Ansätze, um die Berichterstattung über Sinti und Roma zu verbessern. Der Berliner Verein Amaro Foro, der kämpft seit langem gegen Antiziganismus und beobachtet auch das Bild von Sinti und Roma, das in Medien transportiert wird. Amaro Foro, das ist übrigens Romanes, also die Sprache der Roma, und heißt übersetzt unsere Stadt. Ich habe mit dem stellvertretenden Vorsitzenden Georgi Ivanov gesprochen. Hallo, Herr Ivanov.
Hallo, grüße Sie. Herr
Ivanov, es gibt eine Statistik, eine Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, nach der sagen 2/3 der Befragten, sie möchten keine Roma oder Sinti als Nachbarn haben. Welchen Anteil daran trägt aus Ihrer Sicht vielleicht auch die Medienberichterstattung, die mediale Darstellung von Sinti und Roma?
Spontan würde ich sagen, leider ein großer Teil trägt die mediale Darstellung, eben die Medien mit den Bildern und Nachrichten und Filme, also überhaupt mit der Reproduzierung von tief verankerten Stereotypen, sodass ein Großteil auch von den Medien vermittelt und verfestigt wird.
Wie nehmen Sie das persönlich wahr? Sie sind selber Rom. Wie wirkt das oft, was Sie sehen, wenn über Sinti und Roma, also Ihre Gemeinschaft, berichtet wird?
Kommt drauf an, ne? Ich bin auch kein Fan von Pauschalisierungen allgemein, aber meistens wird ja berichtet in Zusammenhang mit eben Themen, die diese tief verankerte Stereotype verfestigen. Und das wirkt auf verschiedene Ebenen. Natürlich erstmal auf die emotionale Ebene fühlt man so eine gewisse Trauer, aber auch eine gewisse Wut, also wie gesagt, emotional gesehen. Aber gleichzeitig, das ist auch die Motivation für Aktivistinnen und Aktivisten, diese Arbeit zu machen, weil kleine Veränderungen oder Umdenken kann man schon ein bisschen Erfolge sehen, die sind aber wirklich sehr gering und nicht auf diese Ebene, auf die sie sein sollen. Ich meine jetzt auf die Entscheidungsebene in einer Redaktion. Aber auf jeden Fall, also das ist echt ein bisschen auch demütigend. Und also manchmal, wenn ich Nachrichten sehe, denke ich, da hätte ich lieber mir das jetzt nicht angeschaut. Aber das gehört auch zu unserem Beruf ein bisschen, weil das ist ja auch unser Beruf. Wir müssen ja auf den aktuellen Stand sein. Aber auf jeden Fall, da sind Gefühle, die eigentlich einem triggern. Das geht nicht anders, klar.
Wir kommen gleich auf Ihr Engagement nochmal genauer, aber ich würde gerne nochmal kurz bei dieser Medienbeobachtung bleiben. Das heißt, Sie machen das zum Teil auch gezielt, um einen Eindruck davon zu bekommen, wie geschrieben wird, wie berichtet wird über Sinti und Roma.
Genau, das müssen wir machen. Das erfordert ja auf die professionelle Ebene. Also emotional wirkt das, wie ich schon mal gesagt habe, aber da brauche ich vielleicht mal 5 Minuten, 10 Minuten frische Luft. Und dann fange ich an, eben auf die sachliche Ebene zu gucken. Und wenn jetzt ein Team da ist, mit dem man sich darüber austauschen kann, das hilft auch sehr. Man ist ja nicht alleine gelassen sozusagen mit seinen Gefühlen. Aber wie gesagt, auf die sachliche Ebene versuchen wir eben diese Emotionalität erstmal sacken lassen. Und dann gucken wir, okay, was heißt das jetzt für unsere Arbeit? Ne? Weil, also das kann man nicht immer trennen. Also Selbstorganisationen und AktivistInnen wird immer vorgeworfen, dass sie nicht sachlich sind, weil das immer emotional reagiert wird. Also das ist ein Thema, was man natürlich nicht ganz trennen kann, wenn man selbst betroffen ist. Aber es ist wichtig, dass man auch aus dieser Emotionalität rauskommt und sachlich dann drüber schaut. Aber das müssen wir machen.
Sie haben von Traurigkeit auch gesprochen, wenn Sie so zum Teil die Medienberichterstattung wahrnehmen, auch ja so eine Wut geschildert, aber gleichzeitig führt das bei Ihnen dazu, dass Sie sich nicht zurückziehen, sondern sagen, okay, wir müssen aktiv werden, wir müssen das verändern. Das gibt Ihnen auch Energie, wenn ich es richtig verstehe.
Es ist richtig. Ich mag auch nicht, wenn wir nur als Opfer dargestellt werden. Oh, jetzt bin ich traurig. Ja, klar, ich bin traurig darüber, wie es berichtet wird, aber ich bin auch traurig vor allem, dass die Gesellschaft und so professionell handelnde Menschen immer noch diese Gedanken reproduzieren und vertreten. Das macht auch traurig, ne? Nicht nur die andere Sache. Aber auf jeden Fall, das gibt auch Energie tatsächlich. Also wir sind deswegen da, weil wir die Motivation haben, Gesellschaft zu verändern. Das ist auch Treibkraft ein bisschen.
An dieser Stelle mal ganz kurz raus aus dem Interview. Georgi Iwanow vom Verein Amaroforo, der hat eben von kleinen Erfolgen gesprochen. In diesem Zusammenhang habe ich einen Ausschnitt aus der WDR-Talkshow Kölner Treff rausgesucht, aus dem November 2023. Der Schauspieler Ben Becker, der spricht da diskriminierend über Sinti und Roma. Er nutzt da auch die rassistische Fremdbeschreibung mit Z am Anfang. Ich glaube aber, dass es trotzdem wichtig ist, das in diesem Kontext einmal zu hören, um eben die große Problematik zu verdeutlichen. Konkret spricht Ben Becker über seinen Beruf als Schauspieler.
Wenn man sich auf den Beruf einlässt, ne, dann ist das so, dann muss man manchmal da, dann ist man im Wanderzirkus. Ne? Also wie, was sagte man früher, wie die Zigeuner unterwegs.
Sagt man früher so.
Das hat man früher so gesagt, man darf das heute nicht mehr sagen, aber das gelten tut das irgendwie immer noch.
Also, der Moderator, der schreitet ein, darf man nicht mehr sagen, heißt es. Aber dieser rassistische Begriff, den die Nationalsozialisten auch verwendet haben, um Sinti und Roma zu diskriminieren und gezielt zu verfolgen, der bleibt stehen. Georgi Iwanow, der sieht da eine zwiespältige Entwicklung, wenn er Medien beobachtet.
Es hat viel mehr Öffentlichkeit gewonnen, dass bestimmte Wörter man nicht mehr sagen darf. Da die Sprache sich aber entwickelt, finden sich Kodierungen und verdeckte Parolen, um etwas zu sagen, was man eigentlich nicht sagen darf, in Anführungszeichen, weil ich erlebe viele Menschen, die wissen, dass man das nicht sagt, aber die wissen nicht, warum man das nicht sagt. Also auf jeden Fall, da hat sich in die Richtung was entwickelt, obwohl wir durch unsere Dokumentationsstelle Antiziganismus, DOSTA, auch sehen, dass die Verwendung des rassistischen Worts also weiterhin verwendet wird im Jahr 2024.
Iwanow, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Erklärungen und Ihre Zeit.
Gerne.
Als Rom macht Georgi Iwanow die Diskriminierung sehr betroffen, das hat er gesagt, aber er möchte das eben auch nicht hinnehmen und untersucht die Medienberichterstattung über Sinti und Roma gezielt. Der Verein Amaroforo, in dem er aktiv ist, der bietet auch Medientrainings an, dazu kommen wir gleich noch. Erstmal spreche ich aber mit Markus End. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Zentrum für Antisemitismusforschung an der TU Berlin und forscht dort vor allem zu Antiziganismus. Genau wie Georgi Iwanow analysiert auch er, wie Sinti und Roma in den Medien dargestellt werden. Herr End, danke, dass Sie Zeit haben für BR24 Medien.
Vielen Dank für die Einladung.
In einer Studie der unabhängigen Kommission Antiziganismus, an der Sie mitgewirkt haben, Herr End, die vor einigen Jahren auch publiziert wurde, da werden verschiedene Bereiche analysiert, in denen in Medien problematisch über Sinti und Roma berichtet wird. Aus dieser Studie, da habe ich auch einige Beispiele rausgesucht. Ein erster Punkt ist die sogenannte Homogenisierung. also dass man Menschen alle gleich macht. Ich sag mal flapsig, die Sinti und die Roma. Herr Ent, inwiefern ist das problematisch?
Das Gleichmachen, dieses Homogenisieren, das geht damit einher, dass man die Menschen gewissermaßen auf ihr Sinti-Roma-Sein reduziert. Also es sind mehrere Probleme auch darin. Zum einen sind auch die unterschiedlichen Roma-Gruppen, Sinti-Gruppen in ihrem Sinti- oder Roma-Sein nicht alle gleich. Also haben da unterschiedliche kulturelle Vorstellungen, kulturelle Regeln, kulturelle Traditionen. Aber viel wichtiger ist, dass dieses Homogenisieren mit der Idee einhergeht, es gibt da irgendwas, was diese Menschen prägt, kulturell oder im schlimmsten Fall sogar irgendwie biologisch, wenn es ein wirklich knallharter Rassismus ist, womit die alle unter einen Hut gefasst werden können. Und das sieht man zum Beispiel dann an Darstellungen, die versuchen, das bildlich zu fassen, indem man dann davon ausgeht, dass man eine bestimmte Person zeigt oder zwei Personen zeigt. Und es geht aber gar nicht um diese einzelne Person, sondern es geht um die Sinti und Roma insgesamt. Und das ist dann so ein Beispiel für Homogenisierung, dass man also davon ausgeht, man kann quasi ein, in Anführungszeichen, Exemplar zeigen und hat damit was über die gesamte Gruppe ausgesagt.
So dieser Gedanke, die sind doch alle gleich.
Ja.
So, genauso wenig, wie es die Deutschen gibt oder die Bayern, die auch nicht alle eine Lederhose tragen. Mhm. Also da haben wir jetzt über die Homogenisierung, dieses Gleichmachen gesprochen. Ein zweiter Punkt ist das sogenannte Othering, also wir und die anderen. Da haben wir am Anfang dieser Sendung schon einen Beitrag gehört und auf den würde ich jetzt gerne nochmal zurückkommen. Das ist nämlich der aus der Landesschau Rheinland-Pfalz von 2020 von den Kolleginnen und Kollegen vom SWR.
Angelina Vogt kommt aus einer Familie, in der Zusammenhalt und Herzlichkeit einen großen Stellenwert haben. Sie ist in Baden-Württemberg geboren, ihr Vater ein Deutscher, ihre Mutter eine Sinti. Obwohl beide Eltern aus der Gegend kommen, wurde sie als Kind wegen ihrer Herkunft mütterlicherseits ausgegrenzt.
Also das ist an sich ein Beitrag, der die neue Weinkönigin porträtiert. Das ist ein sehr wohlwollender Beitrag. Da spielt eine Abwertung an sich überhaupt keine Rolle. Es geht eben darum, diese Person, die Angelina Vogt, vorzustellen. Und trotzdem gibt es in diesem kurzen Ausschnitt, den wir gehört haben, etwas, das problematisch ist. Herr Ent, machen Sie es mal konkret. Was ist aus Ihrer Sicht da zu bemängeln?
Die Formulierungen, die da gewählt wurden, sind ja ihr Vater ein Deutscher, ihre Mutter eine Sinti. Und das, wenn man da jetzt sehr streng rangeht, und das ist wichtig nochmal vorher zu sagen, dass dieser Beitrag eigentlich ein wohlwollender Beitrag ist und auch respektvoll mit der porträtierten Person umgeht. Und dennoch wird an der Stelle Deutsch und Sinti als Unterschied, als Gegensatz behandelt. Und der Beitrag hätte ja, oder der Aufkommentar hätte ja genauso gut sagen können, beide sind Deutsche, ihre Mutter gehört der Sinti-Minderheit an. Und dadurch wäre dieses Othering schon nicht in dieser deutlichen Form vorgenommen, dass eben Deutsch und Sinti als Unterschiede bezeichnet wird und als zwei Dinge, die vermeintlich nicht zusammengehören. Und das hängt dann wieder auch an dieser Homogenisierung dran, dass eben die Vorstellung, Leute könnten Deutsch und Sinti gleichzeitig sein, dass das in die Köpfe der Menschen nicht so richtig reingeht.
Also hätten wir das aufgelöst und an diesem Punkt eben dieses Beitrags in der Landesschau Rheinland-Pfalz vom SWR wird eben deutlich, dass es keine Absicht war, da so eine Verzerrung reinzubringen, aber trotzdem ist es eben so und da sagen Sie, Herr Ent, das hat möglicherweise problematische Folgen, weil eben die und wir so transportiert wird. Ein dritter Punkt, den ich gerne ansprechen würde, das ist die Exotisierung. Also Sinti und Roma werden oft im Zusammenhang mit Musik, mit Tanz, dann auch mit diesem Nomadentum dargestellt. Das geht dann zum Teil auch so in so eine romantisierte Darstellung rein, so eine wahnsinnig spannende Lebensweise. Auch das findet man immer wieder, sagen Sie.
Also eigentlich sind Exotisierung und Abwertung an der Stelle nur zwei Seiten der gleichen Medaille. Und es geht eigentlich darum, dieser vermeintlich homogenen Gruppe, die so anders ist als die Deutschen, dann eben auch Eigenschaften zuzuschreiben, die nicht so sind, wie typischerweise die Deutschen Eigenschaften haben. Und die freundlichere Variante ist dann eben die Exotisierung, wo das so positiv bewertet wird, diese vermeintlich anderen Eigenschaften. Und man kann sich das aber in jedem Einzelfall anschauen, dass es tatsächlich nur genau die gleiche Formulierung in nett gemeint ist. Das ist dann die Musikalität. Da wird nicht angenommen, dass es eine Musikalität ist, die darauf beruht, dass die wirklich jeden Tag hart arbeiten, sondern es wird davon ausgegangen, dass das so eine Musikalität ist, die quasi so in die Wiege gelegt wurde und die aus den Menschen selbst herauskommt. Und das wird dann eben zusammen mit Lebensfreude, Spontanität, das ist ein Gegensatz zu dem durch protestantische Ethik geprägten Bild der hart arbeitenden Deutschen, die sich zusammenreißen und disziplinieren. Und in diesem Fall wird es eben positiv gewendet. Das ist immer noch die bessere Variante. Das ist ja dann nichts. Mit diesem positiven Bild wird hier dann niemand angeschrien oder irgendwie auf der Straße verfolgt. Und trotzdem ist es aber erstmal noch die Zuschreibung von Eigenschaften, die vermeintlich nicht die der Deutschen sind.
Also, wir haben diese Homogenisierung, wir haben diesen Unterschied wir und die anderen. Jetzt haben wir gerade auch über die Exotisierung gesprochen. Und ein vierter Punkt, den ich jetzt gerne noch ansprechen würde, das ist eine Herstellung einer Verbindung zwischen Sinti und Roma und Armut. Wir können da mal in einen Beitrag vom MDR reinhören. Der ist aus dem Jahr 2019. Es geht um die Situation in Halle.
Halle, Schlosserstraße. Seit ein paar Jahren gibt es hier einen immensen Zuzug von Roma aus Rumänien. Fast 300 Rumänen wohnten 2018 allein im Lutherviertel.
Und es geht dann etwas später so weiter in dem Beitrag.
Deutsch spricht die Frau nicht. In dem heruntergekommenen Mietshaus in Halle leben viele Familien, auch sie, alle Schrotthändler.
Nein, unsere Eltern können kein Deutsch. Mein Vater ist Schrottsammler. Ihr Vater auch. Und meine Mutter und ihre Mutter auch.
Also das war ein Ausschnitt aus einem Beitrag vom MDR. Nochmal an dieser Stelle die Betonung, es geht nicht darum, hier da was Strukturelles zu unterstellen den Kolleginnen und Kollegen, sondern einfach mit Ihnen, Herr End, da Mechanismen rauszuarbeiten. Inwiefern ist das hier aus Ihrer Sicht problematisch an dem, was wir gehört haben zur Situation in Halle?
Vielleicht darf ich das auch nochmal betonen. Also Sie haben diese Beispiele, die in der Unabhängigen Kommission behandelt wurden, im Bericht der Unabhängigen Kommission jetzt genommen. Und in diesem Kapitel wurden explizit nur so 3 Beiträge überhaupt behandelt und eben nicht, um diese Beiträge besonders hervorzuheben, sondern um an einem Beitrag möglichst detailliert aufzeigen zu können, was die Probleme sind. Und deswegen sind das auch so ganz kleinteilige Vorwürfe, die sich jetzt erstmal nicht so besonders drastisch anhören. In diesem Fall geht es darum, dass Armut eben gleichzeitig für viele, nicht alle Roma, eine gesellschaftliche Realität darstellt, aber eben gleichzeitig als Stereotyp fungiert. Und Stereotyp wird eben nicht die gesellschaftliche Bedingtheit von häufiger Armut, nämlich Ausgrenzung über Jahrhunderte hinweg, thematisiert, sondern wird Armut eben als selbstverschuldet, als quasi natürlich, als oft auch sowas wie Primitivität dargestellt. Und das ist wiederum so eine Abwertung, ne? Die können sich nicht an die Normen und Gesetze halten, die können sich nicht zusammenreißen, die wissen nicht, wie man Toiletten benutzt und sowas alles. Und das ist dieses Gegenbild, wo dann wieder so ein Eigenbild aufgemacht werden kann. Diese Gegenbilder funktionieren ja immer, indem man auch ein positives Selbstbild etabliert, nämlich wir sind zivilisiert, wir sind ordentlich, wir machen das alles ganz brav, wie es sich gehört. In diesem Beitrag wird unmittelbar gleichgesetzt eben Roma und Armut. Und das ließ sich in der Berichterstattung insbesondere über die sogenannte Armutszuwanderung, die ihren Höhepunkt so Ende 2013, Anfang 2014 hatte, ließ sich das wirklich in allen möglichen Beiträgen zeigen, dass die Worte Roma und Armutszuwanderer quasi austauschbar verwendet wurden. Und dadurch war dann eben nicht mehr möglich zu denken, dass es auch Roma gab, die aus Rumänien und Bulgarien nach Deutschland kommen, die hochgebildet sind. Und dass es auch andere arme Menschen aus Rumänien und Bulgarien gab, die nach Deutschland kommen, die eben nicht Roma sind, sondern das wurde genau gleichgesetzt.
Herr End, ich danke Ihnen ganz herzlich für den Einblick in Ihre Forschung und in das, was Sie herausgefunden haben, wie Stereotype und Mechanismen wirken, wenn es um die Darstellung von Sinti und Roma geht, beziehungsweise um das Berichten über diese Gemeinschaft. Herzlichen Dank Ihnen.
Vielen Dank für die Einladung.
Markus End, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Antisemitismusforschung an der TU Berlin, war das über Mechanismen in der Berichterstattung über Sinti und Roma. Und jetzt am Ende von BR24 Medien legen wir nochmal den Fokus darauf, was man jetzt tun kann als Journalist, als Journalistin, um eben besser über Sinti und Roma zu sprechen. Georgi Ivanov vom Verein Amaru Foro, der hat da noch einen ganz einfachen, aber zentralen Rat.
Also es kann nicht über uns ohne uns gesprochen werden. Das gilt auch für andere Gruppen natürlich allgemein.
Nicht über, sondern mit jemandem sprechen. Carmen Glink-Buchan, die arbeitet genau wie Georgi Ivanov bei Amaru Foro und die gibt dort spezielle Trainings für Journalistinnen und Journalisten, um sie eben für Antiziganismus zu sensibilisieren. Hallo, Frau Glink-Buchan.
Hallo, ich danke Ihnen.
Jetzt nehmen Sie uns mal mit. Das ist ein bisschen schwierig. So viel Zeit haben wir vielleicht nicht, das komplett durchzumachen. Aber wie gehen Sie genau vor in so einem Medientraining, wo Sie speziell für Antiziganismus sensibilisieren möchten?
Leider haben wir häufig ganz wenig Zeit, da Journalistinnen ja auch mit einem enormen Zeitdruck arbeiten. Darum sind wir da so flexibel, wie es nur irgend möglich ist, um den verschiedenen Medienbetrieben eigentlich das zu bieten, was sie brauchen. Wir bieten entweder Workshops zur Textebene an oder Workshops zur Bildebene. Wenn gewünscht, kann auch beides gemacht werden und versuchen dann eigentlich, ganz praktisch an Beispielen aus dem eigenen Betrieb zu arbeiten. Also wir schauen uns vorher Artikel an, die geschrieben wurden. Also wir arbeiten häufig mit Printmedien, aber auch nicht ausschließlich. Wir hatten auch schon Podcasts dabei, Fernsehprogramme.
Vielleicht können Sie mal das anhand von einem Beispiel schildern, wie Sie da genau vorgehen.
Ja, also wir schauen uns zum Beispiel Bilder an, die ich mitbringe. Das sind Bilder, die ich gesammelt habe von verschiedenen Artikeln, die in den letzten Jahren so erschienen sind. Und wir schauen uns da zum Beispiel ein Bild an von einer Frau mit einem Kopftuch in einem Rock mit zwei Kindern an der Hand. Und ich frage die TeilnehmerInnen, was sie mit dem Bild verbinden, was sie denken, in welcher Art dieses Bild eventuell benutzt wurde und was so die ersten Assoziationen sind. Stellt sich dann heraus, dass viele Leute zum Beispiel an Armut denken, auch aufgrund des Zustands des Hauses, vor dem dieses Bild gemacht wurde. Leute vermuten, dass es vielleicht um den Wohnungsmarkt gehen könnte und so weiter. Stellt sich allerdings heraus, dass dieses Bild wurde benutzt, um einen Artikel zu bebildern, wo es eigentlich darum ging, dass eine Familie aus der Roma-Community einen Gerichtsfall gegen ein Sozialamt in Nordrhein-Westfalen gewonnen hat. Wir uns also wundern, warum wurde dieses Bild ausgewählt, was in keinem Zusammenhang zum Inhalt des Textes steht? Das liegt häufig daran, dass die Bilddatenbanken mit sehr klischeehaften Bildern arbeiten, die Leute, die die Bilder suchen, wenig Zeit haben und dann einfach irgendein Bild nehmen, was mit dem Schlagwort Roma verknüpft ist.
Was wären denn vielleicht drei Tipps, die Sie einem geben könnten, der sagt, ich bin mir gar nicht so bewusst, was ich da zum Teil schreibe, sage, welche Bilder ich vielleicht nehme. Wie könnte man ganz konkret die Berichte über Sinti und Roma verbessern?
Ich würde zum einen sagen, vielleicht die allererste Frage, die man sich selber stellen sollte, ist, warum schreibe ich diesen Bericht und ist das Label Roma dafür wirklich notwendig? Denn wir stellen ganz oft fest, dass mit einer guten Intention zum Beispiel über soziale Missstände berichtet wird. Und manchmal das Label Roma eigentlich völlig irrelevant ist für den Bericht. Und wir wissen, dass das in der Regel mit einer guten Intention gemacht wird, um diese Umstände zu skandalisieren. Das hat aber schon zur Folge, dass es einfach unheimlich viele Artikel gibt, in der Armut und Roma miteinander verknüpft wird. Und sehr wenig Artikel, in dem ein differenziertes Bild auch von der Roma-Community, die natürlich sozial auch sehr divers ist, gezeigt wird. Das ist in der Außendarstellung letzten Endes ein Problem. Darum würden wir das immer als ersten Tipp mitgeben, nochmal hinterfragen, was ist eigentlich der Nachrichtenwert meines Artikels und basiert der Nachrichtenwert eigentlich einzig und allein darauf, dass Roma erwähnt werden, denn dann sollte das so nicht sein.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, bevor wir gleich zu den nächsten zwei Tipps noch kommen, es geht oft sogar auch darum, dass das sogar eine gute Absicht ist. Ich möchte in Anführungszeichen diesen Menschen, dieser Gemeinschaft helfen und thematisiere das bewusst, aber da sagen Sie, Vorsicht.
Genau, also es gibt total viele Artikel, wo ich das Gefühl habe oder auch Beiträge, die sind gut gemeint, aber nicht immer in der Gänze gut gemacht und durchdacht worden. Und da sich immer damit zu beschäftigen und ich würde sagen, das gilt auch nicht nur für Berichterstattung zu Romnia, aber da vielleicht insbesondere, Über Armut zu sprechen, sollte auch mit einer Sensibilität und auch einer respektvollen Haltung gegenüber den Menschen getan werden, über die man spricht. Und dass da den richtigen Grad zu finden zwischen problematische, auch rassistische und ausbeuterische Umstände zu skandalisieren, ohne Menschen noch weiter in das Stigma zu treiben, ist nicht so einfach. Wir sind aber doch guter Hoffnung, dass es möglich ist.
So, das war der erste große Tipp. Was würden Sie noch raten?
Ich denke, ein weiterer ganz wichtiger Tipp ist, und da muss ich auch betonen, das passiert auch immer mehr und das sehen wir als einen ganz großen Fortschritt in der deutschen Medienlandschaft, ist, sich an Selbstorganisationen zu wenden, um eine Expertise einzuholen, um Feedback einzuholen, um ein Interview zu führen. Und das hat definitiv in den letzten Jahren sehr stark zugenommen. Und das begrüßen wir sehr. Und das ist vielleicht auch der wichtigste Punkt.
Also wir hatten bis jetzt hinterfragen, ist der Bericht wirklich notwendig im Zusammenhang mit Sinti und Roma? Dann das Zugehen auf Communities hatten Sie gerade erwähnt, also mit den Betroffenen auch wirklich zu sprechen. Und was würden Sie noch empfehlen?
Es gibt natürlich ganz viele Punkte, die ich noch empfehlen könnte, aber vielleicht mache ich einfach was ganz Einfaches. Und zwar kommt es doch immer wieder vor, dass zum Beispiel die Selbstbezeichnungen falsch geschrieben werden. Und da einfach mit einer Sorgfalt vorzugehen. Also wir begrüßen das sehr. Das ist vielleicht eine andere positive Entwicklung, die ich hervorheben kann, dass die rassistische Fremdbezeichnung, also vor 10 Jahren ist die noch ständig gefallen in der deutschen Medienlandschaft. Das ist nicht mehr so. Da gibt es inzwischen einen deutlich sensibleren Umgang im Allgemeinen. Allerdings passiert es doch häufig, dass Menschen sich zum Beispiel nicht sicher sind, wie gendere ich bestimmte Worte oder sich nicht darüber im Klaren sind, dass eine Person nicht Roma und Sinti ist, sondern entweder ein Sinto oder ein Rom oder eine Romni oder eine Sintessa. Und da einfach eben Sorgfalt walten zu lassen, gegebenenfalls nochmal zu googeln oder einfach nachzufragen, weil das so ganz einfache Punkte sind, mit denen man zeigen kann, mir ist das nicht egal, mir ist es wichtig, Leute respektvoll darzustellen und eben auch mit der richtigen Bezeichnung.
Das war jetzt der Punkt, Sorgfalt walten zu lassen. Das war jetzt ein sehr positives Bild. Wir sind davon ausgegangen, dass Menschen vielleicht fragen, dass Menschen sich auch ihren Trainings stellen. Das ist ja nicht immer so einfach. Wie gehen Sie denn mit so Abwehrreflexen um? Weil Sie ja auch gesagt haben, Menschen machen das nicht immer bewusst. Und viele sagen vielleicht, nein, ich mache das nicht. Ich hab da gar keine Probleme. Natürlich möchte ich diese Menschen nicht diskriminieren und mache das auch nicht. Gleichzeitig haben Sie gesagt, das passiert oft unbewusst. Wie gehen Sie damit um, sozusagen diese Hürde dann zu überwinden?
Ja, normalerweise stelle ich einfach Fragen, weil ich doch glaube, in der Auseinandersetzung mit internalisierten Rassismus und generell diskriminierenden Vorstellungen, da habe ich ja auch schon gesagt, ich versuche das auch immer wieder offen zu legen, die haben wir alle verinnerlicht. Und das ist letzten Endes eine Strukturfrage und nicht eine persönliche Frage. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, eben auch, um das auch nicht als persönliche Kritik primär zu verstehen. Da, glaube ich, kann es eben helfen, wenn Leute zum Beispiel in Workshops Widerstände haben oder auch manchmal diskriminierende Sachen äußern. Auch das kommt manchmal vor. Einfach Fragen zu stellen. Okay, wie hast du das genau gemeint? Oder auch, woher nimmst du diese Informationen? Also häufig werden eben auch so Stereotype oder bestimmte Diskurse, die im Umlauf sind, auch einfach als Fakten wahrgenommen. Und
haben Sie dann Beispiel?
Da einfach... Ja, also zum Beispiel würde ich sagen, dass das Klischee des sogenannten Nomadentums sich sehr hartnäckig hält. Und viele Menschen, also zum Beispiel in Workshops...
So dieses Bild, die leben alle im Wohnwagen, jetzt mal ganz platt
genau,
und fies zu sagen.
Ganz platt zu sagen. Mhm. Und wir haben auch verschiedene Workshop-Formate und in manchen Workshops nehmen wir uns auch mehr Zeit, um nochmal über diese sehr konkreten Stereotype zu sprechen. Und wenn wir da sagen, dass 98% aller Roma einen festen Wohnsitz haben, gibt es reihenweise eigentlich in jedem Workshop Menschen, die sagen, das kann nicht sein. Und das ist ganz spannend, weil ich dann schon frage, okay, warum kann das nicht sein? Und dann kommen so Antworten wie, ja, ganz viele von denen sind doch Migranten oder sind Saisonarbeiter oder so. Und da dann halt ganz klar zu machen, Moment, jemand, der ein halbes Jahr in Deutschland arbeitet und das andere halbe Jahr zum Beispiel im Herkunftsland verbringt, hat ja auch einen festen Wohnsitz, hat gegebenenfalls 2 feste Wohnsitze. Das ist aber kein Nomadentum. Wenn eine Familie im Sommer ein paar Wochen in einem Wohnwagen irgendwo hinfährt, dann ist das auch kein Nomadentum. Also wenn weiße Deutsche das machen, dann nennt man das Camping. Und da einfach nachzufragen, um auch an den Kern zu kommen und damit Menschen auch die Möglichkeit haben, selber zu reflektieren, okay, woher nehme ich diese Informationen eigentlich? Das sind eben Bilder, mit denen wir aufgewachsen sind. Diese Bilder entsprechen aber nicht zwangsläufig der Realität.
Frau Glink-Buchan, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Erklärungen und die Einblicke in Ihre Arbeit.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
Carmen Glink-Buchan vom Verein Amaroforo war das. Und Carmen Glink-Buchan hat übrigens die gegenderten Formen von Sinti und Roma benutzt, Sintize und Romnia. Und sie hat mir auch noch gesagt, dass die Medientrainings zu Antiziganismus erstmal nur noch in diesem Jahr angeboten werden, denn das Modellprojekt wird nur noch 2024 aus Mitteln des Bundesfamilienministeriums finanziert. Und damit sind wir am Ende von BR24 Medien. Es ging heute um Antiziganismus in den Medien. Wir haben gemerkt, dass das immer noch ein weit verbreitetes Problem ist. Es ging auch um problematische Mechanismen, also zum Beispiel um das Gleichmachen oder auch das Exotisieren von Sinti und Roma. Aber jetzt am Ende haben wir auch über Ansätze gesprochen, die etwas verändern könnten. Ein Beispiel, diese grundsätzliche Frage: Muss man die Zugehörigkeit Sinti und Roma in einem Beitrag, in einem Artikel überhaupt erwähnen oder spielt das eigentlich gar keine Rolle? Ich bin Linus Lühring und in den Shownotes, da habe ich jede Menge Links und weitere Hinweise zu diesem Thema verlinkt. Und wie immer auch der Hinweis auf die ARD Audiothek, da gibt es BR24 Medien zum Abonnieren. Hinweise zu anderen Themen, die auch etwas sein könnten für BR24 Medien, die freuen uns sehr. Die Adresse dazu: br24medien@br.de.